Vor 3 Wochen habe ich die letzte Predigt hier gehalten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr da wart. Falls nicht, für unsere Gemeindemitglieder, wir haben immer die Möglichkeit auch, dass wir die Predigtskripte nachlesen können. Also wir versuchen als Prediger, die Texte auf Church-Tools hochzuladen unter Dokumenten, Predigtskripte, und dann habt ihr das alles nochmal schriftlich. So, manche sind nicht so ganz ausführlich vielleicht, manche sind ausführlich, aber ihr habt da die hauptsächlichen Punkte und Bibelstellen. Das ist vielleicht nochmal hilfreich, gerade jetzt hier in dieser Umbruchphase, wenn das mit der Technik und mit dem Hochladen von Predigten und Livestream alles noch nicht ganz so ist, wie es eines Tages sein wird, aber da habt ihr die Möglichkeit dazu. Ich habe geredet über das Thema der Weg zur Vollkommenheit und habe gesagt, ja, wir wünschen uns alle irgendwie Vollkommenheit, ein vollkommenes Leben, Perfektion, aber das ist manchmal eine falsche Vorstellung. Die Bibel sagt, der Weg zur Vollkommenheit ist nicht, dass wir uns anstrengen, perfekt zu sein hier auf dieser Erde, sondern die Bibel spricht davon, wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, und es meint, dass wir eine vollkommene, barmherzige Liebe entwickeln sollen, wie unser Vater im Himmel barmherzig liebt. So, und er macht keinen Unterschied zwischen den Guten und Bösen. Er lässt seine Sonne aufgehen über den Guten und Bösen. Er teilt großzügig aus seine barmherzige Liebe. Und das ist so das Markenzeichen, was wir als Christen auch haben sollten, dass wir dieselbe barmherzige Liebe haben in unserem Leben. Danach sollten wir uns ausstrecken und nicht irgendwie, dass wir uns immer weiter selbst optimieren. Heute möchte ich an dieser Predigt von vor 3 Wochen anknüpfen und lese noch einmal diese kurze, knappe Bibelstelle aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Manchmal versuchen wir, glaube ich, diesem göttlichen Gebot, andere Menschen barmherzig zu lieben, zu entsprechen, indem dass wir denken, okay, ich muss jetzt sofort andere Menschen mit dieser barmherzigen Liebe lieben. Und wir gehen da ziemlich schnell hin, ohne bei uns zu verweilen. Also dieser Auftrag, barmherzig zu lieben, glaube ich, schließt nicht nur die Menschen ein, die fremd sind und komisch sind und ganz weit weg sind, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, aber die soll ich barmherzig lieben, sondern diese barmherzige Liebe schließt, glaube ich, zunächst auch mich selbst ein. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel »Sei barmherzig mit dir selbst«. Sei barmherzig mit dir selbst. Vielleicht hast du da jetzt noch gar nicht groß drüber nachgedacht. Du hast vielleicht gedacht, jetzt kommt die Predigt, wie wir andere Menschen auch barmherzig lieben können. Ja, die kommt vielleicht auch noch. Aber ich möchte hier nochmal verweilen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht überspringen sollten und könnten, weil es geht darum, dass wir selbst diese barmherzige Liebe Gottes an uns erfahren. Davon habe ich vor 3 Wochen auch schon gesprochen, dass wir uns barmherzig geliebt wissen von Gott im Himmel. Ja, das haben wir vielleicht geschnallt so, aber macht diese Liebe des Vaters im Himmel etwas mit uns, dass wir uns auch lieben können mit barmherziger Liebe? Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, dass ich glaube, Gott liebt mich barmherzig. Super, das kriegen wir vielleicht noch gut hin, aber liebst du dich mit barmherziger Liebe? Kannst du mal für dich überlegen und vielleicht auch spüren emotional, ob du da ein Ja zu hast, ob du sagen kannst, ja, klar, ich liebe mich mit dieser barmherzigen Liebe, oder ob der Widerstand ist, wo du denkst, nee, eigentlich nicht. Eigentlich fällt es mir viel leichter, irgendwelche Leute zu lieben, ja, die vielleicht auch bedürftig sind und die Probleme haben, und da ist die Liebe angebracht, das kriegst du hin, aber bei dir stehst du vielleicht auf dem Schlauch an dieser Stelle und sagst, nee, dich kennst du gut genug. Und vielleicht denkst du, diese Liebe habe ich nicht verdient, wie Anastasia das gesagt hat mit dieser Gnade. Ich habe es eigentlich gar nicht verdient. So, ja, ich glaube, wir müssen das immer wieder durchbuchstabieren, unser ganzes Leben, dass diese barmherzige Liebe bei uns letztendlich zunächst ankommen darf. Okay, lass uns mal da reingehen in dieses Thema. Ich glaube, es beginnt vielleicht damit, noch nicht so sehr mit dieser barmherzigen Liebe, sondern dass wir überhaupt, ich sag mal, ein Ja zu uns entwickeln, dass wir Ja sagen können zu uns als Persönlichkeit, aber dass wir auch Ja sagen können zu unserer Lebensgeschichte mit all dem, wie Dinge geworden sind. So, jetzt schaust du auf dein Leben, wenn du jung bist, ne, vielleicht bist du hier, haben wir keinen Kindergottesdienst, du bist 10 Jahre und denkst, Mensch, mein Leben, das war noch nicht so lang, ich schaue zurück. Aber vielleicht bist du hier und du bist schon ein älterer Mensch oder ein Mensch im Mittelalter, so wie ich. Und dann kannst du auch schon zurückschauen und sagst, ja, kann ich überall ein Ja zu sagen zu dem, wie ich geworden bin und was in mein Leben hineingefallen ist? Und wenn ich davon spreche, ein Ja dazu zu finden, dann meine ich nicht, dass du jetzt sagst, alles war toll, ich sag jetzt hundertprozentig Ja und feier das. Nee, das meine ich nicht. Also Ja zu sich zu sagen und zu dem, wie man geworden ist, meint nicht alles für gut befinden und sagen, alles war nur gut und so ein bisschen vielleicht verglorifizieren, durch die Gegend zu gehen und sagen, es gab nichts Schlechtes und so. Ich bin ja Christ und da passiert auch nichts Schlechtes und so und immer fröhlich. Alle Tage Sonnenschein, gab es mal so einen Song früher in unserem Pfingstjubel. So meine ich das nicht. Sondern Ja zu sagen zu sich meint, dass man realisiert, so ist es gewesen und ich kann einen realistischen Blick drauf werfen und ich kann an dieser Stelle einfach mal innehalten und sagen, ja, das ist es, das bin ich. Und das bin ich in Gegenwart Gottes. Gott ist mit dabei. Ich bin hier nicht ohne Gott unterwegs. Er ist mit mir unterwegs in meinem Leben. Ich möchte das noch ein bisschen praktischer werden lassen. Also Ja sagen zu seinem eigenen Lebensweg, zu dem ganzen Paket an Herausforderungen, Problemen und Baustellen des Lebens, zu meinen eigenen Stärken und Schwächen, kann ich Ja sagen zu dem, was ich nicht gut kann? Kann ich Ja sagen zu dem, was mir nicht gelingt? Wir feiern uns immer so gegenseitig und uns selbst bei den Sachen, die uns gelingen. Und das ist toll, immer ermutigend sein. Aber können wir auch das sehen und stehen lassen, was uns nicht gelingt? Oder müssen wir das irgendwie verstecken? Kann ich mein Leben, so wie es jetzt gerade ist, mit meiner Lebensgeschichte, kann ich das annehmen? Oder hadere ich mit Punkten? Und kämpfe immer noch dagegen und sage, Mensch, warum ist das damals so passiert? Warum wurde mir das angetan? Warum ist das nicht geglückt? Warum ist es nicht so gekommen, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe? Manchmal gibt es da solche Situationen als junger Mensch, vielleicht auch in der Jugend oder so, auf so Freizeiten, wo man sich überlegt, ja, wie stelle ich mir mein Leben vor? Und dann hast du so eine Perspektive und so ein Bild, manchmal malt man das dann auch auf und da hat so eine Vorstellung, wie sich das Leben entwickeln sollte und dann legt man das auch Gott hin und man ist mit Jesus unterwegs und dann 20, 30, 40 Jahre später sagst du, ja, damals hatte ich dieses Bild von meinem Leben, aber es ist nicht so geworden, aus unterschiedlichen Gründen, keine Ahnung warum. Kannst du einen versöhnten Blick drauf haben und sagen, ja, es ist so. Oder bist du innerlich immer noch am Kämpfen und geht es dir nicht gut damit und leidest du darunter? Ich glaube, dass dieses Ja an dieser Stelle wichtig ist. Sonst laufen wir immer einen Traum vom Leben nach, den wir gar nicht mehr erreichen können. Also wir sind gar nicht mehr jetzt aktuell hier mit Gott unterwegs, sondern wir träumen von irgendeinem Fake-Leben, was vielleicht damals aufgemalt wurde. Aber es ist nicht das reale Leben, in dem wir gerade sind. Und das ist schade, weil Gott möchte ja jetzt mit uns wirken und jetzt seine Geschichte schreiben und uns jetzt gebrauchen, so wie wir gerade da sind. Ja zu sagen zu sich meint einfach, ja, so ist es jetzt und irgendwie ist es okay. Selbst wenn man nicht alle Antworten hat, selbst wenn man nicht weiß, wo ist der Sinn vielleicht in all dem. Ich glaube, hier auf der Erde werden wir nicht allen Sinn entdecken, sondern erst in der Ewigkeit. Und vielleicht spielt es dann auch gar keine Rolle mehr, weil dann alles gut ist. Und dieses ganze Thema Ja sagen zu sich selbst, das kann ja eine sehr theoretische Übung sein. Kannst du sagen, Mensch, ja, das kann man mal machen so. Aber es kann auch sehr persönlich sein und ich glaube, es kann dich auch sehr treffen in deinem Lebensbezug, weil jeder von uns hat ja Punkte, an denen er kämpft. Deswegen möchte ich da noch ein bisschen tiefer gehen. Kann ich ein Ja sagen zu dem Beruf, den ich gewählt habe? Und das gilt für mich auch, ja. Also ich nehme mich mit rein, ich stecke ja hier mit in dieser Gemeinde und unter dem Wort. Kann ich ein Ja sagen zu meiner pastoralen Berufung mit all dem, was damit einhergeht? Und das ist immer wieder neu, dass es abgefragt wird. Das ist nicht so, ja, damals habe ich mich dafür entschieden oder habe gedacht, Gott redet da und jetzt mache ich das einfach. Nee, sondern ich muss mich eigentlich immer wieder neu dazu stellen und zu positionieren, ein Ja dazu finden. Und vielleicht ist das bei dir auch so, dass du sagst, ja, ich habe diesen Weg gewählt, aber eigentlich wollte ich vielleicht noch studieren oder ich wollte vielleicht Karriere machen und jetzt hänge ich da fest. Okay, dann kannst du immer mit dir selbst hadern und vielleicht auch noch Gott anklagen und sagen, Mensch, warum ist es so und warum sind die Chefs hier so böse und warum ist die wirtschaftliche Lage nicht besser und so. Ja, aber du kannst auch ein Ja dazu finden, wie es ist. Und es ist, glaube ich, wichtig. Kann ich ein Ja sagen zu meinem Ehepartner oder zu meinem sonstigen Familienstand, wie er ist? Ob ich jetzt ledig bin, ob ich vielleicht verwitwet bin, kann ich ein Ja sagen? Immer wieder neu, immer wieder neu. Kann ich ein Ja sagen zu dem Weg, den meine Kinder eingeschlagen haben? Ja? Vielleicht hier in der Gemeinde aufgewachsen, vielleicht ja, am Anfang mit Jesus unterwegs und gut dabei und inzwischen gehen sie ihre eigenen Wege und du hast nicht mehr die Kontrolle. Und du wünschst dir natürlich was anderes. Und wenn ich jetzt sage, ein Ja dazu finden, meint es nicht, dass du nicht dafür beten kannst, dass Dinge anders werden und anders werden können, sondern dass du einfach sagst, es ist jetzt so, wie es ist gerade. Und ich habe ein Stück weit damit meinen Frieden, weil ich es an Gott abgeben kann und weiß, er hält doch alles in seiner Hand und er wird seinen Weg gehen, auch mit meinen Kindern. Aber das ist ein anderer Punkt, ob ich jetzt immer kämpfe und ob ich meine Kinder andauernd bearbeiten muss. Mensch, kommt doch mit zum Gottesdienst. Am Sonntag ist wieder Gottesdienst und die haben keinen Bock auf Gottesdienst gerade. Kannst du ein Ja dazu finden, dass es gerade vielleicht mal so ist? Kann ich ein Ja sagen zu dem Haus, der Wohnung, wo ich wohne? Oder bin ich da immer unzufrieden und auf dem Sprung nach etwas Besserem? Uns geht es so, wenn wir aus dem Urlaub kommen, wir gehen gerne in den Bergen in Urlaub und dann versuchen wir ein Haus, eine Wohnung zu finden mit einem schönen Bergpanoramablick. Und dann kommen wir nach Hause und denken, hier ist irgendwie anders. Schwierig, also jetzt nicht ganz schlimm, so wir haben auch so einen kleinen Garten und ist jetzt nicht alles zugebaut, aber Panoramablick, Weitblick und Berge, das ist weit weg. Und die ersten Tage und Wochen geht's uns da vielleicht erstmal wieder nicht so gut. Und wir denken, ja, so Alpen hätte auch was. Können wir ein Ja dazu finden, dass es so ist, wie es ist? Und es ist okay. Es ist nicht das Optimum, es ist nicht der Himmel auf Erden, aber es ist okay. Kann ich ein Ja sagen zu meiner Gemeinde, hier, unsere Gemeinde, oder wenn du als Gast da bist, deine Gemeinde, wo du herkommst, mit all den Stärken und Schwächen, kann ich ein Ja sagen, hey, das ist jetzt einfach meine Gemeinde und da gibt's die und die Person auch in der Gemeinde und wir sind alle nicht perfekt, ist es okay? Oder reibe ich mich andauernd und kämpfe immer und denke, boah, nee, ich muss hier irgendwie weg und so. Ja, kann ich ein Ja sagen und zur Ruhe kommen? Kann ich ein Ja sagen zu meiner Kindheit, wie es gewesen ist, zu meinem Elternhaus, zu meiner Schulzeit, zu meiner Jugendzeit? Selbst mit schmerzhaften Episoden und mit Versäumnissen, die da vielleicht gewesen sind, kann ich es einfach Gott hinhalten und öffnen und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du das Beste draus machst. Kann ich ein Ja sagen zu meinen körperlichen Schwächen und Beeinträchtigungen? Oder denke ich immer, ja, ich müsste eigentlich ganz anders sein. Eigentlich müsste ich irgendwie, was weiß ich, der super Bodybuilder sein und alles müsste funktionieren. Ich müsste super fit sein, weil das ist das Bild, was irgendwie die Werbung propagiert oder so. Oder kann ich auch sagen, nee, ich bin einfach nicht so. Wir waren in Tirol im Urlaub und haben so einen Klettersteig gemacht. Und ich muss bekennen, ich bin nicht der Fitteste. Ich bin sowas an meine Grenzen gekommen, also körperlich, aber auch psychisch in diesem blöden Klettersteig. Und ich muss einfach anerkennen, irgendwie ich bin nicht, keine Ahnung, Reinhold Messner oder so, ja. Ich bin unfit an manchen Punkten und es ist okay. Ich muss nur gucken, dass ich nicht wieder auf so einen Klettersteig gehe. Das wäre hilfreich, aber wir sind da noch gut irgendwie vom Berg gekommen. Genau. Kann ich ein Ja sagen zu meinen Verletzungen und Verlusten, zu meinen ganz persönlichen Krisenzeiten, die ich durchgemacht habe? Mit all dem, was drin liegt in diesen Krisen, kann ich ein Ja sagen dazu? Sagen, ja, das ist meine Realität, das ist meine Realität. Und das Ziel ist immer, kann ich einen versöhnten Umgang mit mir und mit meiner Geschichte finden? Kann ich die Realität anerkennen, dass ich sie nicht verdränge und ihr nicht ausweiche? Und vielleicht hast du da auch deine Geschichten. Und es ist auch nicht immer alles leicht. Und ich glaube, das ganze Thema von heute ist auch nicht leicht zu machen. Aber es ist wichtig, glaube ich. Weil da so viel Freiheit drin steckt und so viel auch Gottes Begegnung und so viel Mut, auch nach vorne zu blicken, den nächsten Schritt zu gehen und auch die aktuelle Zeit zu gestalten, wenn wir diesen Punkt einfach begreifen. Danke, Jan Illing hier, erste Reihe. Okay, ich gehe noch mal einen Schritt weiter, weil wir drehen uns so spiralförmig ein Stückchen tiefer. Matthäus 5, Vers 44, da sagt Jesus in der Bergpredigt: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Okay, harte Worte, krasse Herausforderung. Verfolgung spare ich jetzt mal aus. Wir möchten mal bei diesem Punkt bleiben. Liebt eure Feinde. Also Jesus ruft uns zur Feindesliebe auf und sagt, hey, da sind Leute, die gefallen dir nicht, die sind vielleicht böse, du sollst sie trotzdem lieben. Und wir sagen, oh ja, das ist anstrengend, wir versuchen es so. Manchmal, glaube ich, haben wir in uns das Empfinden, dass wir selbst unser größter Feind sind. Geht gar nicht um die anderen so sehr, sondern es geht um Anteile in uns, die uns zu schaffen machen. Da ist etwas in uns, was ein Stück weit gegen uns arbeitet, wo wir sagen, boah, an den Punkten bin ich gut unterwegs, das kriege ich irgendwie hin, aber ich habe da auch alte Muster, ich falle da immer wieder rein, ich habe komische Gedanken und komische Haltungen und so. Ich bin da immer wieder am Kämpfen, wie gegen so einen Feind, der in mir ist. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte mal diesen Vers nehmen und den irgendwie auf uns auch übertragen und sagen, ja, lieb dich trotzdem. Lieb dich trotzdem in dieser Zerrissenheit. Lieb dich mit deinen inneren Kämpfen. Lieb dich auch mit dem, was noch nicht vollkommen ist. Spalte dich nicht auf und sag nicht, ja, also 60% von Nico sind ganz gut und die lieb ich, super, da bin ich safe. Und 40%, die regen mich tierisch auf und mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben und da möchte ich gar nicht hinschauen. Und wenn ich das schon wieder sehe, dann reg ich mich auf. So, die hasse ich eigentlich. Das wäre schwierig, oder? Das wäre eine Zerrissenheit in uns, die dann irgendwann auch vielleicht zu psychischen Krankheiten führt, weil wir mit uns selbst nicht klarkommen. Also wir haben manchmal einen Feind in uns und ich meine jetzt nicht das Böse, okay? Ihr versteht mich hier hoffentlich richtig, sondern es sind Anteile von uns, mit denen wir nicht gut klarkommen. Und ich glaube, es ist gut, seinen Frieden zu schließen, auch damit zu sagen, ja, das ist auch ein Stück weit normal im Menschsein. Wir sind irgendwie so gestrickt, dass wir Dinge haben, die nicht lustig sind und an denen wir auch kämpfen, aber kann ich auch meinen Frieden schließen mit mir? Das ist wichtig. Und Gott ist immer ein Stück voraus. Das finde ich faszinierend. Also Gott, er schafft es, seine Feinde zu lieben. Also diejenigen, die ihm feindlich gesonnen waren, die liebt er. Römer 5, 8 und 10a. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also Gott, er schafft es, Menschen seine Liebe zu zeigen, als die noch gar nichts von ihm wissen wollten und gegen ihn gearbeitet haben. Barmherzige Liebe Gottes uns gegenüber, allen Menschen gegenüber. Wunderbar. Also Gott, er liebt uns 100%. Der macht da keine Unterschiede. Der sagt nicht, ja, die 60% von Nico, die ganz okay sind, die lieb ich. Und 40%, die treten mir in die Tonne. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Das wäre unser menschliches Denken. Gott ist anders. Er sagt, nee, ich liebe den Nico so, wie er ist. Auch mit seinen Schwächen und mit seinen Baustellen. Ich liebe ihn. Als ganzes Paket. Aha, okay. Gott ist also in der Vollkommenheit der barmherzigen Liebe unterwegs. Und wir sollen ja Gott ähnlich werden und wir sollen ja lieben, wie Gott liebt. So. Das heißt, wir dürfen uns von Gott eine Scheibe abschneiden, auch wenn es um die Liebe zu uns selbst geht. Nicht nur die anderen. Es ist wichtig, dass wir nicht bei uns selbst stehen bleiben, okay? Also keine Angst haben, dass es hier nur um uns geht. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir bei uns auch Halt machen und dass wir dieser Liebe Raum geben und dass wir auch dieses Mindset entwickeln, dieses Denken entwickeln, was Gott über uns hat. Er liebt uns mit seiner barmherzigen Liebe. Da wollen wir doch ihm eigentlich nacheifern, oder? Oder nicht? Manchmal sind wir so verstrickt in uns, weil wir so diesen hohen Anspruch an uns haben, dass wir ganz schnell uns auch abwerten. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann haben wir Schuldgefühle. Wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, die man vielleicht auch nicht wieder so reparieren kann, dann machen wir uns vielleicht Jahre oder Jahrzehnte Vorwürfe und knebeln uns und knechten uns. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, uns selbst zu verzeihen. Und dann denken wir, Mensch, die Jahre sind verloren. Ja? Damals hätte ich mich anders entschieden, so, dann hätte ich einen anderen Lebensweg genommen und dann wäre alles gut und so. Und auch das sei mal in Frage gestellt, ob dann alles gut wäre. Wir machen uns selbst manchmal ganz schön fertig in unserem Leben. Und das Ziel ist doch eigentlich, dass wir das anschauen lernen, ohne dass jetzt abzuspalten und nicht hinzuschauen und runterzumachen, sondern dass wir sagen, ja, das ist so und jetzt verbinde ich das mit Jesus und nehme ihn da mit rein und sage, Jesus, ja, guck dir mein Leben an, du siehst es ja eh, ich halte es dir nochmal hin, ich sag's dir nochmal, das sind hier meine Punkte. Danke, dass du mich wenigstens mit barmherziger Liebe liebst. Danke, dass wenigstens du es schaffst, mich hundertprozentig anzunehmen, auch wenn ich nicht perfekt bin und wenn ich meinem eigenen Anspruch nicht genüge. Aber du schaffst es und ich möchte auch in diese Freiheit kommen, mir gegenüber, weil es gut ist für mich. Sich erlauben, vor Gott so zu sein, wie man ist, mit seinen Schuldgefühlen, mit seinen Selbstvorwürfen, auch mit seiner Sehnsucht nach Veränderung. Ich finde es spannend, bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn haben wir auch vor 3 Wochen mal kurz betrachtet. Da ist ja der Vater so diese Figur für die Liebe Gottes auch. Und der Vater macht dem verlorenen Sohn jetzt keine Vorwürfe, als er nach Hause kommt. Der hätte ja auch sagen können, Mensch, du hast da Mist gebaut, du hast falsche Entscheidungen getroffen, dieses und jenes und so, wie kannst du das ganze Erbe von mir verprassen? So, und jetzt musst du richtig büßen und machen und tun. Nee, das Einzige, was vom Vater kommt, ist diese barmherzige Liebe. Und ich glaube, dass der verlorene Sohn, der hatte wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, sich selbst zu vergeben, sich selbst zu verzeihen, ein Ja zu dieser ganzen Geschichte zu finden. Aber er durfte es, glaube ich, lernen, auch mit dem Vater zu feiern. Konnte es auch nicht verstehen, dass der das Mastkalb da dann hat schlachten lassen und die Feier ausgerichtet hat und so. Hat sich selbst nicht so wert gefühlt, aber der Vater, der hat gesagt, du bist es mir wert. Du bist es mir wert. Manchmal müssen wir selbst Mitgefühl mit uns entwickeln. Und die eigene Unvollkommenheit annehmen. Vor 3 Wochen war die Frage nach Vollkommenheit. Was ist das vollkommene Leben? Was will Gott von uns? Und da habe ich so gesagt, ja, er will ja nicht unsere Perfektion, sondern er will diese vollkommene Liebe. Und ich möchte nochmal einen Punkt machen. Er möchte unser vollkommenes Menschsein. Und das vollkommene Menschsein meint jetzt aber nicht Perfektion, sondern dass wir echt und authentisch einfach vor und mit Gott leben. Dass wir mit all dem, was unser Leben ausmacht, uns nicht verstecken vor Gott wie Adam, sondern dass wir sagen, Gott, hier ist mein Leben und ich bin mir bewusst, dass du mich errettet hast, Jesus Christus, dass du für mich gestorben bist, dass dein Blut für mich vergossen wurde und deswegen darf ich als freier Mensch, so wie ich bin, vor dir leben. Und das ist, glaube ich, vollkommenes Leben, so wie Gott sich das vorstellt. Nicht die Perfektion, sondern die Echtheit und Ehrlichkeit mit all meinen menschlichen Anteilen. Das ist die Ganzheit, die auch in diesem griechischen Wort steckte, von Vollkommenheit. Wir müssen uns also nicht selbst vollkommen machen, sondern uns auch hier mit dem Vollkommenen verbinden, der Gott ist. Ich möchte dich fragen, welche Punkte in dir, in deinem Leben warten vielleicht schon lange auf ein Ja von dir, dass du sagst, ja, es ist so. Und das sind herausfordernde Punkte. Das ist nicht leicht, das abzugeben auch. Aber ich lade dich ein, dass du heute nicht ins Bett gehst, ohne dass du dir das nochmal vor Augen geführt hast und vielleicht sogar eine Entscheidung getroffen hast. Vielleicht nicht jetzt mit allen Punkten, sind immer mehrere Punkte, aber dass du dir vielleicht einen Punkt rausgreifst und sagst, Gott, hilf mir, dass ich ein Ja dazu finde, wie es an dieser Stelle ist. Und es wird ein Weg sein für dich, in mehr Freiheit hineinzukommen und Gott mehr wirken zu lassen, weil du aus deinem Machbarkeitsdenken Abstand nimmst und da rauskommst. Okay, ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Vom Ja sagen hin zur barmherzigen Liebe. Liebe für das, was uns an uns selbst nervt und stört. Und diese Punkte, die brauchen unsere Barmherzigkeit mit uns selbst. Das, was wir nicht mögen, das, wofür wir uns vielleicht sogar schämen oder auch verstecken wollen. Das, was uns nicht gelingt und worüber wir vielleicht auch traurig sind und worüber wir Schmerz spüren. Das einzuhüllen mit dieser barmherzigen Liebe. Unser Scheitern, unser Versagen. Und da kommen wir auch ganz schnell in so einen Kreislauf, wenn wir denken, wir müssen perfekt sein und das ist der Anspruch, der über allem schwebt, dann ist da auch ganz viel Druck, dass man diese Perfektion auch auf die Wegstrecke des Lebens bringen muss. Und wenn es dann nicht gelingt, und es wird nicht gelingen, weil wir Menschen sind, dann sind wir frustriert von uns selbst und dann versuchen wir das mit noch mehr Energie irgendwie hinzukriegen und dann versuchen wir auch anderen gegenüber vielleicht eine Maske aufzuziehen, weil wir uns schämen, dass wir nicht so perfekt sind und dann können wir gar nicht ehrlich sein und dann verstecken wir uns irgendwie auch vor Gott, weil wir denken, wir können auch gar nicht mehr zu Gott kommen, weil der das auch von uns erwartet und dann ist das so ein blöder Kreislauf von Unfreiheit. Und Gott, ich glaube, er möchte das nicht, weil er sagt, was für ein Krampf, was für ein Krampf, hör doch auf damit, hör doch auf damit, da ist so viel Barmherzigkeit und Gnade da für dich, lass doch einfach mal los, entspann dich doch mal. Du musst nicht irgendwem Perfektion beweisen, weil das ist die falsche Richtung der Entwicklung. Das ist eigentlich eine Entwicklung ohne Gott, dass wir versuchen, die besten Menschen zu werden. Aus eigener Anstrengung so. Und dann kannst du auch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es hingekriegt. Aber Gott sagt, hey, entspann dich mal, da ist Gnade da. Ja? Psalm 103, der Himmel ist voll Gnade. Tauch da mal ein und lass es dir gut gehen in dieser Gnade. Und diese Gnade wird dich verändern, nicht deine eigene Anstrengung. Und dann haben wir so innere Ankläger und innere Richter, die uns verurteilen und die uns fertig machen. Und das ist nicht gut. Ich möchte uns ein altes Zitat aus der Kirchengeschichte bringen von Johannes Tauler. Das war ein deutscher Mystiker aus Straßburg, 1300 bis 1361, Dominikaner, Priester. Und der hat viele schlaue Sachen geschrieben, die erstaunlich relevant sind, manchmal sehr bildhaft. Und hier lese ich uns etwas vor, wie sein Umgang ist mit den eigenen Mängeln. Das Pferd macht den Mist in dem Stall. Und obgleich der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich hat, so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld. Und daraus wächst der edle, schöne Weizen und der edle, süße Wein. Denn niemals so wüchse, wäre der Mist nicht da. Nun, dein Mist, das sind deine eigenen Mängel, die du nicht beseitigen, nicht überwinden kannst. Trage sie mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens Gottes in rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus sprießt ohne allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf. Okay, alte Sprache. Vielleicht musst du noch mal lesen und nachdenken, was sagt er da eigentlich? Der sagt mehr oder weniger, jeder von uns hat seinen Mist und das sind die Dinge, die uns stören und die wir selbst nicht irgendwie bearbeitet bekommen und die einfach da sind, die uns nerven. Und er sagt, hab Gelassenheit damit und die Dinge dienen auch uns, dass Frucht entsteht in unserem Leben für gute Sachen. Okay, jetzt hast du vielleicht in deinem Kopf gleich schon wieder Gedanken, ja, aber es gibt ja auch Dinge, die sollen wir bearbeiten und da ist ja auch sündige Geschichten und so, die sollen wir auch loswerden. Ja klar, also es geht auch darum, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und manche Sachen zu bearbeiten und auch Gott ranzulassen und so. Ja, das gibt's auch, aber ich sag dir, trotzdem gibt's immer Dinge in deinem Leben, die willst du eigentlich loswerden und da willst du dich ändern und das wirst du nicht hinkriegen bis zu deinem Sterbebett. Wie gehst du damit um? Und er sagt, sei gelassen, entspann dich mal, ja? Und lasse Gott wirken, ich füge es mal hinzu, dass Frucht entsteht. Was kann denn so eine Frucht sein, die er hier beschreibt, edler, schöner Weizen und süßer Wein? Darum geht es ja gar nicht, ne? Geht ja um innere Prozesse. Ich glaube, solche Früchte können sein, dass wir Mitgefühl wachsen lassen, dass wir Verständnis bekommen für Prozesse im menschlichen Leben. Dass wir verstehen, hey, ich kann mein Leben ja gar nicht selbst aufpimpen und ich habe Mitgefühl mit dir. Wenn du deine Lebensgeschichte erzählst, dann kenne ich das von meinem eigenen Leben, wenn ich ehrlich bin und sage, okay, wir sind hier in einem Boot. Ich habe Mitgefühl, wir sind hier gemeinsam unterwegs, dann lass uns doch ehrlich begegnen. Dass wir Geduld lernen, dass wir auch ein tiefes Verständnis entwickeln für das Menschsein. Dass wir verstehen, ja, wir sind alle irgendwie, ja, nicht perfekt. Und wir haben alle unsere Baustellen. wie gut, wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen können und nicht denken, ja, aber der Anspruch ist ja viel höher. Und als Christen müssen wir ja hier in der Freien Christengemeinde Bielefeld und jetzt hier an diesem Standort erst recht, weil wir wollen ja ein Licht sein für die anderen und so. Ja, komm mal runter. Also lass uns mal ehrlich sein. Wir haben unsere Baustellen. Gut, wenn Barmherzigkeit da ist und wenn Liebe da ist und wenn Annahme da ist, trotz all dem. Das führt zu einer Freiheit von Anklagen. Was sagt das Evangelium an dieser Stelle? Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das ist Evangelium. Wir sind nicht mehr unter irgendeiner Art von Verurteilung, auch nicht unter Selbstverurteilung. Nur in deinen Kopf kann keiner reinschauen so richtig. Du weißt, was in deinem Kopf vor sich geht. Und jetzt check mal, wie viel Selbstverurteilung ist denn da in deinem Kopf, wenn Dinge dir nicht gelingen, wenn es irgendwie nicht die 100% sind, wenn du dir was anderes vorgenommen hast und du schaffst es nicht. Und die Bibelstelle sagt, hey, es gibt keine Selbstverurteilung. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Jesus hat alles gezahlt. Entspann dich. Du bist befreit. Nimm das an. Buchstabier das durch für dich. Und halte dir das vor Augen, dass du frei bist. Perfektion ist nicht das Ziel unseres Lebens, sondern Verbundenheit mit Jesus. Das ist das Ziel, um das es geht. Wie geht's dir damit, wenn du durch dein Leben gehst im Alltag und du kommst an Punkte, wo du merkst, boah, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Da habe ich daneben gegriffen. Da habe ich mich im Ton vergriffen. Da habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Hast du einen guten Umgang damit? Und das ist ein lebenslanger Prozess, der immer wieder abgefragt wird, dass wir sagen, okay, Gott, ich vertraue dir, ich möchte in deiner Annahme sicher sein, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte geborgen sein bei dir, deine Gnade ist da, ich möchte dir mehr Raum geben. Da sind wir alle gemeinsam zusammen im Boot. Wie kann das praktisch im Alltag gelingen? Nochmal kurz wiederholen die Punkte. Nimm wahr, wo du selbst Barmherzigkeit brauchst. Was magst du nicht an dir? Wo haderst du mit dir? In welchen Situationen fällst du immer wieder in alte Muster zurück? Wo wünschst du dir eigentlich anders zu sein? Und das sind die Punkte, da brauchst du Barmherzigkeit mit dir. Nimm zunächst deinen eigenen Mist wahr. Einfach nur wahrnehmen und bekämpfe nicht sofort immer alles. Verurteile dich nicht für Gedanken und Gefühle. Und erinnere dich daran, dass Gott dich mit diesem barmherzigen Blick anschaut. Gott ist viel, viel weiter als wir. Er schaut uns alle mit diesem barmherzigen Blick an. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Blick auch für uns zu gewinnen und uns selbst mit diesem Blick anzuschauen. Und wenn du in deinem Alltag bist und Fehler machst, das ist ein super Übungsfeld, dass du demütig bleibst. Also wenn wir alle alles immer richtig machen würden, ich würde behaupten, die Personen würden ziemlich stolz und überheblich werden und denken, ja, man kann doch alles machen aus eigener Kraft. Also die Fehler in unserem Leben, die sind auch dazu da, uns auf dem Boden zu halten, dass wir nicht irgendwie abheben und denken, wir sind hier schon im Himmel oder so. Und Fehler in unserem Leben, die wir nicht alleine mit Gottes Hilfe gut bewältigt bekommen, da such dir einen gläubigen Bruder, eine Schwester, einen Seelsorger und hol dir jemanden dazu und hab ein Gespräch zu zweit. Und bekenn das auch, wo du Fehler hast und wo du vielleicht auch in deinen Mustern drin steckst. Das hat Kraft, wenn das nicht nur bei dir bleibt. Hab den Mut, dich da zu öffnen. und letztendlich dann gemeinsam diese Punkte Gottes Barmherzigkeit anzuvertrauen. Eine letzte Bibelstelle, die das, finde ich, sehr schön zusammenfasst. 1. Johannes 3, Vers 20a. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wörtlich heißt es hier, Gott ist größer als unser Herz. Ist das nicht schön? Wir sind manchmal so eng, aber Gottes Herz ist größer. Wir sind auf der Suche nach diesem barmherzigen Lebensstil, aber Gottes Barmherzigkeit ist größer. Lasst uns mit unserem Leben dieser Barmherzigkeit Gottes anvertrauen, mit unseren Punkten. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich würde gerne abschließend hier mit uns beten. Und dann singen wir noch ein Lied miteinander. Vater im Himmel, wir können dir nur danken für deine barmherzige Liebe. Wir danken dir für dieses große, unendlich große Paket an Barmherzigkeit. Wir können das nicht erahnen, weil das irgendwie so unmenschlich ist und eine ganz andere Qualität ist, deine Liebe, die auch alle Versäumnisse zudeckt und die uns liebt mit all unseren Fehlern. Und wir sind so anders oftmals, auch so anders geprägt und wir kämpfen da unsere kleinen Kämpfe. Herr, und ich bete darum, dass ausgehend auch von diesem Gottesdienst und von dieser Predigt, dass wir mehr Zugang bekommen zu deiner großen Barmherzigkeit, zu deinem großen Herzen. Komm und befreie du uns aus dieser Enge, aus diesem Selbstverurteilen, aus diesen Anklagen, aus diesem Selbstrichten und zieh du uns noch mehr in die Freiheit der Kinder Gottes. Du hast uns deinen Geist geschenkt, der in uns wohnt. Komm, Geist Gottes, und wirke du noch mehr in uns, auch diese Begeisterung über dich, dieses Leben aus dir und nicht aus uns heraus. Herr, du siehst auch, dass dieses Thema schmerzhafte Punkte unseres Lebens berührt hat und immer wieder berühren wird. Und ich bitte dich so sehr um die Hilfe und um den Trost deines Heiligen Geistes. Bitte dich, dass du uns hilfst, Dinge unseres Lebens durchzubuchstabieren, ein Ja dazu zu finden, es irgendwie zu akzeptieren, auch Dinge, die nicht gut waren, die uns angetan wurden, die schwer waren. Ich bitte dich, Herr, um deine Heilungsprozesse. So komm du uns nah, Geist Gottes. Und danke, dass du immer mit Liebe kommst und du kommst immer mit der Barmherzigkeit des Vaters. So wollen wir dir Raum geben, das zu tun, was nur du tun kannst. Und wir ehren und wir preisen dich dafür. Amen.